Die Lesung steht heute im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 7. Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch um des Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter, sei es dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm beauftragt sind, die zu bestrafen, die Unrecht tun und zu loben, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Handeln dem törichten Menschen, die unwissend sind, das Maul stopft. Tut das als Freie, aber nicht, indem ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit nehmt, sondern als Gottes Knechte. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allem Respekt unter, nicht nur den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit, wenn auch einige dem Wort noch nicht gehorchen, sie durch den Lebenswandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, indem sie euer respektvolles, vorbildliches Leben ansehen. Nicht der äußerliche Schmuck mit Haarflechten und Goldketten oder Anziehen von prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes ist kostbar vor Gott. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnungen auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und euch nicht fürchtet und einschüchtern lasst. Ebenso ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht und gebt dem weiblichen als dem schwächeren Gefäß seine Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Worte des lebendigen Gottes.
Mächtiger Gott, wir kommen vor dich und bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, unser Denken bereitest und unsere Herzen weich machst, damit wir dein Wort hören und als Evangelium, als gute Botschaft für uns erkennen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn wir die erste Folie anzeigen, dann sehen wir gleich, welchen Titel ich für heute gewählt habe, nämlich Unverwechselbar Leben. Ich weiß nicht, was ihr euch unter einem unverwechselbaren Leben vorstellt. So weit müssen wir noch gar nicht. Ja, genau. Was ihr euch darunter vorstellt, es geht bei manchen geht es vielleicht um möglichst viel Strand und blauen Himmel, bei anderen geht es um andere Dinge. Was ist hier in diesem Abschnitt ein unverwechselbares Leben? Auf den ersten Blick kannst du wirken, als wäre hier alles Mögliche zusammengewürfelt. Nicht alles scheint überhaupt auf den ersten Blick relevant. Bürger im Staat, Sklaven und ihre Herren, Mann und Frau in der Ehe. Aber sicherlich ist dem einen oder anderen auch ein Thema aufgefallen, das immer wieder auftaucht. Und diese drei Bereiche, Bürger, Sklaven, Mann und Frau, diese drei verbindet. Also ich hoffe, ihr habt den Text offen. In Vers 13 heißt es, ordnet euch um der Herren willen, jeder von Menschen, um des Herrn willen, Entschuldigung, jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter. Und Vers 18, ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allem Respekt unter. Kapitel 3, Vers 1, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Und damit die Männer nicht zu kurz kommen, heißt es dann in Vers 7, ebenso sollen die Männer. Und hier finden wir einen Hinweis, dass auch die Männer sich unterordnen sollen, wenn auch auf andere Weise. Es geht um Unterordnung von Bürgern unter ihre Regierung, Knechten unter ihre Herren und Reizthema Nummer 1, Unterordnung in der Ehe. Ist das ein unverwechselbares Leben? Ich sehe hier nicht viele Leute, die sagen, Hurra, Unterordnung. Aber ich hoffe, dass ihr am Ende dieser Predigt euch nach Gelegenheiten umschauen werdet, wie und wo ihr euch unterordnen könnt. Denn tatsächlich ist Unterordnung eine wichtige und gute Sache. Lasst uns doch zunächst mal aufmerksam auf die innere Reaktion hören, wenn wir dieses Reizwort hören. Ich denke, rational betrachtet ist ja den meisten klar, dass eine Gesellschaft ohne Unterordnung nicht funktionieren würde. Das beginnt mit den Kindern, die um ihrer selbst willen ihren Eltern gehorchen sollten, dem Angestellten, der den Anweisungen seines Chefs folgt, Schüler, denen Anweisungen ihrer Lehrer oder Kranken, die sich einer medizinischen Prozedur unterziehen, dem Autofahrer, der seinen Freiheitsdrang einer roten Ampel unterordnet, aus gutem Grund. Wir Menschen ordnen uns ständig anderen unter, auch wenn wir es vielleicht gar nicht immer wahrnehmen. Anders könnte unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren. Was das konkret für die Rollenverteilung in einer christlichen Ehe bedeutet, darüber hat Julian sehr ausführlich gestern auf Bitte von Esther und Will gepredigt. Ich werde aber trotzdem noch ein kleines bisschen dazu sagen, weil es ja auch hier vorkommt. Aber wir müssen keine Christen sein. Auch die meisten Nichtchristen, denke ich, werden beipflichten. Kein Haus könnte gebaut werden. Kein Brot gebacken, keine Rakete in den Himmel geschickt und kein Smartphone in deiner Tasche stecken, wenn sich nicht manche Menschen anderen Menschen unterordnen würden. Nur so können wir unsere gesellschaftlichen Kräfte bündeln zum Wohl der Gemeinschaft. Unterordnung ist eine gute Sache. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, trotzdem sträubt sich was in uns gegen diese Vorstellung. Vielleicht liegt es daran, dass manche schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn man sich unterordnet, macht man sich ohnehin verwundbar. Wir wissen alle, diese Welt, stimmt vieles nicht, dass Unterordnung ausgenutzt wird, ist kein Geheimnis. Vielleicht befürchtet man das auch nur. Für andere kann es daran liegen, dass Unterordnung einfach diesen Werten entgegensteht, mit denen wir aufgewachsen sind und die uns ständig begegnen in Slogans wie »Sei dein eigener Herr«, »Live your dream«, »I did it my way«. Unterordnung reibt sich so richtig an diesen gängigen Lebenskonzepten. Und man könnte wirklich die Frage an Petrus als Verfasser hier richten. Petrus, warum sprichst du das Thema ausgerechnet jetzt an? Petrus schreibt den Brief grob 20, 25 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Er ist an Christen gerichtet, die unter enormem Druck stehen, unter Anfechtung, wie Martin Luther übersetzt. Der ist ja hier unüberhörbar, wenn es hier sagt, den Unwissenden das Maul stopfen. Das ist Martin Luther vor 500 Jahren. Aber hier in diesem Moment, 20, 25 Jahre nach der Auferstehung, breitet sich der christliche Glaube rasant aus. Christen verehren die imperialen Götter nicht mehr. Und das bringt für die Menschen, die an diese imperialen Götter glauben und ihnen einen Stabilitätsanker sehen, eine große Gefahr mit sich. Niemand will es sich mit den Göttern verscherzen und so werden Christen als Gefahr für Staat und Gesellschaft betrachtet. Sie werden unterdrückt und verfolgt, schon so frühzeitig. Und ausgerechnet in dieser schwierigen Situation, in der sich die Christen befindet, spricht Petrus nun auch noch dieses Reizthema Unterordnung an. Und es soll Unterordnung ausgerechnet unter die sein, die ihnen das Leben schwer machen. Interessanter Ansatz für Seelsorge, denkt ihr nicht? Nun, bevor wir in den Text selbst einsteigen, gleich vorneweg, wir werden heute nicht allzu ausführlich auf alle einzelnen Lebensbereiche eingehen, die hier genannt werden. Das liegt schlicht und einfach daran, dass auch die Bibel uns hier keine allzu genauen Vorschriften macht. Christliche Ethik ist keine To-Do-Liste zum Abarbeiten, so wie oberflächlich betrachtet vielleicht das Gesetz im Alten Testament, tick, 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 hab's erledigt. Nein, wir sind frei vom Gesetz und das heißt, in dieser Freiheit ruft uns die Bibel dann auch in die Verpflichtung, dass wir erkunden, wie wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist der oberste Maßstab, liebe Gott, liebe deinen Nächsten in der christlichen Ethik. Und dazu gehört auch, wie wir sehen werden, die Unterordnung. Das Ziel heute ist also einerseits, wie wir Unterordnung biblisch verstehen. Und dazu kommen wir gleich. Und andererseits hoffe ich aber auch auf eine erhöhte Achtsamkeit im Alltag, dass wir uns selbstverantwortlich unterordnen. Klingt fast ironisch, oder? Selbstverantwortlich unterordnen. Aber dazu kommen wir später. Lasst uns hier am Anfang beginnen. Verse 11 und 12, die leiten in diesen Abschnitt ein und dort sehen wir zwei bedeutende Gründe, sich unterzuordnen. Den ersten finden wir in Vers 11. Also schauen wir uns diesen Vers gemeinsam an. Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Enthaltet euch von sinnlichen Begierden. Das ist ein entscheidender Hinweis für unser Verständnis von Unterordnung. Was sind diese fleischlichen, in meiner Übersetzung, sinnliche Begierden in eurer? Worum geht es dabei? Nun, es geht hier nicht in erster Linie um menschliche Bedürfnisse nach Nahrung, Gemeinschaft, Sicherheit und so weiter, sondern es geht bei diesen sinnlichen Begierden um die Verhaltensweisen, zu denen wir uns gedrängt fühlen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir uns diese Bedürfnisse mit eigenen Mitteln sichern müssen oder sie uns sichern wollen. Und zwar ohne, dass man auf Gott vertraut, sondern auf seine eigenen Mittel. Das sind diese fleischlichen, diese sinnlichen Begierden nach Sicherheit, auch nach Sexualität, nach all den Dingen, die uns dabei vielleicht auch in den Kopf kommen, die ich schon genannt hatte. Die Bedürfnisse sind nicht unbedingt falsch, die sind einfach da. Für einen Sklaven damals, um ein konkretes Beispiel zu nennen, war es sicherlich nicht verkehrt, sich nach einem guten Herrn zu sehnen. Die Frage ist vielmehr, wie gehe ich damit um, wenn ich keinen guten Herrn habe? Für eine Ehefrau ist es nicht unbedingt falsch, sich einen gläubigen Ehemann zu wünschen und umgekehrt. Aber wenn ein Ehepartner Jesus nicht nachfolgt und der andere doch, wie geht man mit dieser Situation um? Petrus geht es nicht nur, aber letztlich auch um die Art, wie wir mit unerfüllten Bedürfnissen und Wünschen umgehen. Und er sagt, in unserem Inneren führen diese sinnlichen Begierden einen Kampf. Und zwar einen Kampf um unsere Seele. Das ist unser erster Punkt hier. Ein Kampf um unsere Seele. Und ihr seht es in Vers 11 direkt so auch genannt. Das heißt, enthaltet euch von fleischlichen, von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also sprich, es geht um einen Kampf darum, dass man sich gegen seine Umstände auflehnt, sich gegen eine nichtchristliche Gesellschaft positioniert, die das christliche Leben ungemütlicher macht, auch heute noch, sich gegen einen Herrn positioniert, sich gegen einen Ehemann oder eine Ehefrau positioniert, einfach dagegen. Die Versuchung ist da, dass man seine Arme übereinander schlägt und sich trotzig verweigert. So kommen diese sinnlichen Begierden zum Ausdruck. Und Petrus ermahnt Christen, dass sie diesem Drang widerstehen. Denn er sagt, dieser Drang streitet gegen die Seele. In unserem Innern findet ein Kampf Fleisch gegen Seele statt. Das hatten wir im Galaterbrief gesehen, das haben wir im Kolosserbrief gesehen. Dieser Kampf rührt daher, dass man als Christus als Herrn angenommen hat. Man hat sich ihm untergeordnet. Durch diese Glaubensentscheidung beginnt ein neues Leben mit einer neuen Identität als Kinder Gottes. Aber dadurch verschwinden die alten Bedürfnisse noch nicht von vorn. Und das heißt, wir befinden uns in diesem Kampf. Und wenn wir uns auf die Seite der sinnlichen Begierden, der fleischlichen Begierden stellen, dann schwächen wir den Neuen, dann, wenn man so will, dann kämpfen wir gegen uns selbst. Genau diese Gefahr sieht Petrus. Man schwächt den neuen Menschen, die neue Identität als Kind Gottes. Und genau deshalb ist Unterordnung so wichtig, dass Petrus Christen ermahnt, enthaltet euch von diesen sinnlichen, von diesen fleischlichen Begierden. Es geht also zuallererst um unser eigenes geistliches Wohlergehen. Im zweiten Grund geht es dann um das Wohlergehen anderer. Denn wir sollen einsteigen in einen Kampf für andere Seelen. Schaut euch das in Vers 12 an. Dort geht es um das unverwechselbar andere Leben, wenn wir diesen Begierden widerstehen und uns nicht gegen alles andere auflehnen. Dann leben wir unverwechselbar anders. Und darin steckt Potenzial, sagt Vers 12. Dort heißt es, führt einen guten Lebenswandel unter den Nichtchristen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, doch eure guten Werke sehen und Gott preisen, Gott die Ehre geben am Tag der Heimsuchung. Unterordnung wird hier mit einem guten Lebenswandel gleichgesetzt. Und diesen Lebenswandel sollen wir vom Ende her bedenken, sagt Petrus. Vom Tag der Heimsuchung, wenn Jesus zurückkehrt und jeder Mensch vor Gott Rechenschaft ablegen wird für sein Leben. Und die Frage ist, was ist an diesem Tag dein größtes Ziel? Und was unsere eigene Seele angeht, haben wir schon gesehen, offensichtlich nicht die Erfüllung unserer eigenen fleischlichen Begierden, die bringen uns ins Verderben. Aber was dann? Ist nicht unser oberstes Ziel, dass Gott möglichst viel Ehre zuteil wird? Ist das nicht dein Ziel als Kind, dass dein Vater alle Ehre bekommt, weil er alle Ehre verdient? Und wie findet das statt? Wie kann das gelingen? Nun, indem möglichst viele Menschen Gott preisen und ihm die Ehre geben. Das zumindest ist das Ziel von Vers 12. Seht ihr das? Am letzten Tag sollen Menschen Gott preisen. Nun, was bedeutet dieses Ziel für dich hier und jetzt? Es beginnt damit, dass du und ich einen guten Lebenswandel mit guten Werken führe oder in den Worten von Vers 13 und folgende, die ja direkt danach kommen, 11 und 12 sind die Einleitung, in deren Worte, dass ich mich unterordne. dass ich meiner Gesellschaft, als Sklave meinem Herrn, meinem Ehepartner mit guten Werken diene. Das ist Unterordnung. Und damit sie so andere, damit andere auf diese Weise Gelegenheit bekommen, zu entdecken, wow, Christen leben total anders. Ja, die lästern nicht über ihre Chefs. Die lästern über niemandem hinter deren Rücken. Die nehmen ihre Arbeit ernst. Die versuchen nicht, hier mal einen kranken Tag einzuschieben, auch wenn sie nicht wirklich krank sind. Christen leben ja anders. Ich frage mich, warum? Wenn wir als Christen lernen, unser Leben weniger an den Bedürfnissen und Begierden der Gegenwart auszurichten und mehr am letzten Tag, dann wird uns bewusst, wir wollen, dass Gott dort geehrt wird und deshalb wollen wir, dass Menschen jetzt gerettet werden. Und dann werden wir unseren Begierden widerstehen und unser Leben erhält Zeugnischarakter. Und Petrus sagt, hey, mach das und rechne damit, dass das bei Mitmenschen Interesse weckt. Rechne damit, dass im Idealfall, wenn das oft genug geschieht, Menschen zum Glauben an Jesus kommen, weil sie deinen guten Lebenswandel sehen. Das sind also zwei Gründe, die Petrus nennt, der Kampf um deine Seele, der Kampf um die Seelen der anderen, warum Unterordnung eine ganz wichtige Rolle im Leben von Christen spielt. Und etwas weiter unten kommt noch ein dritter Punkt hinzu, da geht es dann wirklich um den Kern des Christseins. Es ist ein Kampf, den wir Gott übergeben. Ein Kampf, den wir Gott übergeben. Für diesen dritten Punkt müssen wir ein Stück nach unten springen zu Vers 21. Wir lesen das ganze Stück bis Vers 25. Denn dazu seid ihr berufen, deshalb seid ihr Christen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz am Kreuz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Durch seine Unterordnung am Kreuz sind wir gerettet. Ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt und seinen Fußstapfen folgen wir. Hier geht es Petrus also um eine Frage, die heute eigentlich fast schräg klingt, also im Kontext, damals sehr relevant war. Die Frage lautet, sollte sich ein christlicher Sklave auch einem launischen, einem willkürlichen, einem unberechenbaren Herrn unterordnen, der auch mal richtig fies sein kann? Was also, wenn ein christlicher Sklave ungerecht behandelt wird, hat er dann das Recht gewonnen, sich dem Herrn zu verweigern? Einerseits bleibt ihm als Sklave wenig übrig, denn ihm, seinem Herrn davon zu laufen, darauf steht die Todesstrafe zur damaligen Zeit. Man muss sich das also so vorstellen, er wird sich richtig gefangen und vielleicht auch verzweifelt in dieser Situation fühlen. Kein Ausweg. Und auch wenn Davonlaufen keine Option darstellt, kann ein Sklave natürlich noch auf andere Weise seiner Verweigerung Ausdruck verleihen. Er kann Dienst nach Vorschrift machen. Durch Lästern, durch Schimpfen, bevorzugt hinter dem Rücken des Herrn, kann er sich sein Ventil immer mal wieder öffnen, damit der innere Frust und der Ärger rausgeht. Und welchen Rat gibt Petrus einem Betroffenen, der in einer solchen ausweglosen Situation gefangen ist? Vers 11, er erinnert ihn zuerst daran, dass er zutiefst geliebt ist. Und dann beginnt er, den Blick vom eigenen Leid wegzulenken hin zu Jesus. Christus hat uns sein Vorbild hinterlassen, schreibt Petrus, damit wir in seinen Fußstapfen folgen. Jesus hat unschuldig für dich gelitten, sagt Petrus diesem Sklaven. Er hat sich nicht aufgelehnt gegen die ungerechteste Bestrafung, die es je gab. Was hat er stattdessen getan? Er übergab es dem, sein Fall, Vers 23, er übergab es dem, der gerecht richtet. Man könnte sagen, auch Jesus hat vom Ende her gelebt. Er wusste, am Ende gibt es ein gerechtes Gericht. Und er hat sich seinem Vater anvertraut, weil der am Tag der Heimsuchung alles gerecht richten wird. Die Übertragung vom Verhalten von Jesus auf einen guten Lebenswandel bezieht sich sicherlich nicht nur auf den Sklaven. Es lässt sich auf jede Situation übertragen, in der wir ungerecht behandelt werden. Als Teil der Gesellschaft, auf Arbeit oder selbst in einer Ehe, ob im Sportverein oder unter Freunden. Es gibt viele Momente, in denen wir ungerecht behandelt werden. Manchmal gibt es keinen Ausweg. Aber wir können es immer dem übergeben, der gerecht richtet. Wenn es also diese drei Gründe gibt, sich unterzuordnen, wie soll Unterordnung dann aussehen? Nun, im Beispiel der staatlichen Obrigkeit ist klar, Vers 14, dass Gutes tun gleichbedeutend ist, damit ihr zu gehorchen. Diese Menschen sind diejenigen, die eingesetzt sind, Unrecht zu bestrafen und Gutes zu loben und auch zu belohnen. Man muss sich das vorstellen, das ist kein demokratischer Staat, das ist der römische Staat. Petrus sagt das damals, wie viel mehr gilt das heute? Dieser bereitwillige Gehorsam und dieses sich nicht verweigern, sondern dem anderen dienen in Unterordnung, steht auch bei den Sklaven im Vordergrund. Anderswo wird natürlich auch ergänzt, dass christliche Herren ihre Sklaven auch gut behandeln sollen, aber hier geht es um die Sklaven. Und man erkennt hier also ein Potenzial, dass ein christliches Vorbild gerade in der Unterordnung eine ganze Gesellschaft transformieren kann, wie man es im römischen Staat auch beobachtet hat. Aus diesen neuen Verhandlungsweisen wurde ein Weltreich umgekrempelt. Die Römer haben sich beschwert, dass Christen sich nicht nur um ihre Witwen kümmern, sondern auch und ihre Waisen kümmern, sondern auch um die der Römer. Sie haben der Gesellschaft gedient, auch wenn sie keine Christen waren. So sieht Unterordnung aus. So sehen gute Werke aus. Neue Standards im Umgang miteinander, diese Standards sind heute noch gang und gäbe im Westen. Auch wenn sich unsere Gesellschaft von ihnen schrittweise verabschiedet hat, weil die Gesellschaft meint, diese Werte seien selbstverständlich, dann stellt man doch langsam Brüche fest. Und man merkt, wenn man das Vorbild von Jesus Christus, dem ungerecht Leidenden, ablehnt, dann gehen auch die Werte, die sich daraus ergeben, früher oder später verloren. Gerade in dieser Zeit können wir durch einen guten Lebenswandel und gute Werke hervorstechen auf eine Weise, wie es vielleicht vor 10, vor 20, vor 50 Jahren sehr schwierig war, viel weniger Unterscheidung da war. Das ist eine Riesenchance für uns, unverwechselbar zu leben. In Vers 17 kommt dazu, dass man anderen respektvoll begegnet, dass man sie ehrt jedermann, ehrt den König, also den Kaiser damals, ehrt ihn auch, wenn er nicht an Jesus glaubt? Ehrt ihn auch, wenn er euch verfolgt? Ehrt eure Herren, auch wenn sie launisch sind, ihr Sklaven? Das ist ganz schön heftig, oder? Und genau in diesem Heftigen liegt der Unterschied zwischen dem christlichen Leben und dem nichtchristlichen Leben. Wenn wir diesem Heftigen aus dem Weg gehen und es vermeiden wollen, wird sich unser Leben nicht mehr unterscheiden. Lasst uns also zum Reizthema Nummer 1 kommen, zur Ehe. Im Vordergrund steht hier der Umgang zwischen christlichen Ehefrauen und nichtchristlichen Ehemännern. Und es geht hier konkret um Ehefrauen, die ihren Platz als Christin in einer patriarchisch geprägten Gesellschaft und Ehe finden müssen. Nur nebenbei, der christliche Glaube ist kein patriarchisches System, sondern ein komplementaristisches. Patriarchismus sieht Frauen grundlegend als von untergeordnetem Wert an. Das entspricht nirgendwo der biblischen Lehre. Komplementarismus steht für die biblische Überzeugung, dass Mann und Frau unterschiedlich geschaffen wurden und unterschiedliche Rollen haben, aber auf jeden Fall von gleichem Wert und gleicher Bedeutung sind. Unterschiedlich geschaffen, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Unterschiedliche Rolle, Diskussionsthema, aber keine Frage von gleichem Wert und gleicher Bedeutung. Also sprich hier in diesem Fall, in Kapitel 3 geht es nicht um Komplementarismus, um eine christliche Ehe, die gab es damals nur die gab es damals so noch gar nicht, sondern es geht um Unterordnung in einem patriarchischen Umfeld. Und die Frage ist, sollte die Frau sich hier auf die Hinterbeine stellen und gleiche Rechte einfordern? Nun, ich denke, sie kann und sollte Unrecht ansprechen. Die Ermahnung zur Unterordnung ist nie ein Aufruf, dass man Missstände, Unrecht oder gar Missbrauch passiv und wortlos hinnimmt. Das sehen wir auch an Jesus. Das wäre auch nicht liebevoll gegenüber dem Täter, wenn man ihn einfach seinem Fehlverhalten und dem Gericht, das damit einhergeht, überlassen würde. Sondern Petrus geht es hier um die Versuchung, und die ist nicht nur im Fall eines Patriarchats da, dass man sich trotzig und selbstgerecht über den anderen stellen möchte. Dass man sich verweigern möchte dieser Rolle, die man in der Gesellschaft einnimmt. Und Petrus sagt, nein, es gibt eine Weise, wie man gerade in solchen Fällen durch Unterordnung geistliche Leiterschaft ausübt. Durch Unterordnung geistliche Leiterschaft ausübt. Wir haben Beispiele nicht nur hier in der Ehe, sondern denkt an Josef in Ägypten, Sklave, der dem Pharao dient. Daniel dient Nebukadnezar. Esther aus dem gleichnamigen Buch ist ein weiteres Beispiel. Durch Unterordnung kann man geistliche Leiterschaft ausüben. Und diese Leiterschaft gelingt nur dann, wenn nicht die fleischlichen, die sinnlichen Begierden das Spiel bestimmen, sondern der Geist von Jesus, den wir gerade eben genauer angeschaut haben. Dieses es dem Herrn übergeben. Also lasst uns doch zum Abschluss diese geistliche Leiterschaft durch Unterordnung genauer anschauen, denn hier, denke ich, kommen wir zur Unterordnung in einem positiven Sinn. Und das ist unser nächster Punkt, Unterordnung positiv. Die erste positive Sache lautet, dass Unterordnung Ausdruck von Schönheit ist. Lesen wir dazu ab Vers 1 in Kapitel 3. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit wenn auch einige dem Wort noch nicht gehorchen, sie durch den Lebenswandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, indem sie euer respektvolles, vorbildliches Leben ansehen. Das ist der missionarische Aspekt, den hatten wir schon, und er scheint gerade in dieser gemischten Ehe eine besondere Rolle zu spielen. Ich denke, das ist wichtig, dass Vertrauen möglich wird, wenn man sich gegenseitig respektiert. Das gilt auch für die Männer in Vers 7, umgekehrt, sie sollen ihre Frauen ehren und respektieren. Ab Vers 3 kommen wir dann aber zum Thema Schönheit. Hier merkt man, dass mit dieser Enthaltsamkeit, zu der Petrus auffordert, die Enthaltsamkeit von sinnlichen Begierden, eine positive und kraftvolle und innere Schönheit einhergeht, die Menschen für Christus gewinnen kann. Vers 3, nicht der äußerliche Schmuck mit Haarflechten und Goldkettchen oder Anziehen von prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes ist kostbar vor Gott. In der Unterordnung kommt ein sanfter und stiller Geist zum Ausdruck. Und das ist ein Schmuck, der bei Gott schön ist und kostbar. Und das gilt nicht nur für Frauen. Und meine Frage an dich ist, wenn du einen anderen fragen würdest und der dir ehrlich antworten könnte, würde er sagen, ja, du hast einen sanften und stillen Geist. Können das andere von dir sagen? Oder bist du ein Krawallmacher? Ja, bist du jemand, der auch mal ordentlich Kante gibt? Ja, der sich auf die Hinterbeine stellt, der sagt, Moment mal, ich habe hier auch eine Meinung. Ja? Hast du einen sanften und stillen Geist? Das ist Schönheit. Das ist Schönheit im Evangelium. Ihr merkt hier, das Evangelium stellt unsere Werte auf den Kopf. Unterordnung ist Leiterschaft. Schönheit ist innerlich. Ob in einer Ehe oder im anderen Kontext, aus einem sanften und stillen Geist strahlt eine übernatürliche Schönheit hervor, unabhängig von jedem äußerlichen Schmuck. Und damit ist das Evangelium völlig revolutionär, was unsere Werte angeht. Und das ist nicht das Einzige. Genauso ist Unterordnung auch Ausdruck von Stärke. Wenn wir weiterlesen, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und den Herr nannte. Deren Töchter seid ihr, wenn ihr Gutes tut und euch nicht fürchtet und euch nicht einschüchtern lasst. Ist das nicht faszinierend? Unterordnung wird ja gleichgesetzt mit gutem Tun, mit nicht fürchten und mit nicht einschüchtern lassen. Die Bibel dreht hier quasi den Spieß um und sagt, nicht unterordnen kommt davon, dass man sich fürchtet und sich einschüchtern lässt. Deshalb wollen wir uns nicht unterordnen, weil wir Angst haben. Wenn man aber seine Hoffnung auf Gott setzt, befreit uns das von Furcht. Und es befähigt uns, dass wir uns unterordnen. Wenn ihr zurückspringt zu Vers 16, findet ihr dort etwas ganz Ähnliches. Dort heißt es, dort sagt die Bibel, tut das als Freie, Unterordnung als Freie. Christliche Unterordnung geschieht aus Freiheit heraus, aus der Freiheit als Kinder Gottes. Das ist unser dritter Punkt, weil man fest auf Gott vertraut und Vers 23 es dem übergibt, der gerecht richtet. Du kannst dir einen sanften und stillen Geist leisten, weil du weißt, Gott wird für dein Recht sorgen. Unterordnung ist ein Ausdruck von Freiheit im Evangelium. Ihr seht also, Unterordnung hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, aber alles mit geistlicher Leiterschaft. Das ist geistliche Freiheit, unverwechselbar erkennbar, wenn wir uns so sicher wissen als Kinder Gottes, dass wir nicht mehr selbst für bessere Umstände kämpfen müssen, weil wir in Christus schon eine vollkommene Zukunft empfangen haben. Das ist geistliche Stärke, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen von der Welt, nicht meinen, wir müssen hier um unsere eigene Sicherheit besorgt sein und dürfen uns gar nicht unterordnen. Das ist geistliche Stärke, wenn wir uns nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun, weil die anderen uns Angst einjagen. Bedrängen, spotten. Gerade dann ist Unterordnung besonders wichtig und ein Zeichen von Stärke. Und das ist auch ein Zeichen geistlicher Schönheit, die einfach daraus entsteht, dass wir den Fußspuren von Jesus folgen und ihm immer ähnlicher werden. Seine Schönheit wird unsere Schönheit. Er hat sich untergeordnet im Vertrauen auf Gott. Wir ordnen uns unter im Vertrauen auf Gott. Das Evangelium definiert Schönheit, Stärke, Freiheit völlig neu. Und zum Ausdruck kommt das in Unterordnung. Und Unterordnung ist eine positive, eine gute Sache. Und ich hoffe, dass du nur auf die nächste Gelegenheit wartest, dich unterordnen zu dürfen. Wir können ja gleich noch dafür beten. Ja, auch die Männer sollen sich unterordnen. Ich hatte es am Anfang erwähnt. In Vers 7 wird diese Unterordnung im Wörtchen ebenso angedeutet. Unterordnung bedeutet, dass der christliche Ehemann seine Rolle, gerade in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft, dazu gebraucht, um seiner Frau Ehre zu erweisen. Er nutzt seine Machtposition nicht aus, sondern nutzt sie, um zu dienen. Und das ist seine Unterordnung. Und in Epheser 5 wird das noch viel ausführlicher behandelt. Es geht darum, wie Christus sein Leben für die Gemeinde gab, wir unser Leben für unsere Frauen geben, ihr Männer. Unterordnung ist für alle was. Und ich frage mich, bist du bereit für Unterordnung? Siehst du Unterordnung als etwas Positives an? Sehnst du dich nach einem stillen und sanften Geist? Jesus hat gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der werde euer aller Diener. Unterordnung ist eine Grundhaltung für jeden Christen. Und weißt du was? In Unterordnung wird erst deine wahre Schönheit, deine wahre Stärke und deine Freiheit im Evangelium sichtbar. Wer sich unterordnet, der streitet für seine Seele, nicht gegen sie, und er streitet für die Seelen der anderen, nicht gegen sie. Auflehnung ist gegen den anderen. Unterordnung ist für den anderen, in Liebe. So wie Jesus sich untergeordnet hat. Happiges Thema. Meine Frau hat mich davor gesagt, willst du wirklich an diesem Sonntag über Unterordnung predigen? Ich kann es mir nicht aussuchen, aber lasst uns beten, dass Gott uns Kraft dafür gibt, was hier die Schönheit, die Stärke und die Freiheit des Evangeliums sichtbar macht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen dir, dass wir unsere Hoffnung oft nicht ganz auf dich setzen und uns damit selbst schwächen. Bitte vergib uns. Bitte vergib uns, wo wir kein Zeugnis abgegeben haben, weil wir uns nicht unterordnen konnten aus Furcht oder aus Stolz. Vergib uns. Danke, dass du uns am Kreuz von allen unseren Ängsten, all unserer Schuld befreit hast. Danke, dass wir wie irrende Schafe nun zum Hirten und Wächter zurückgekehrt sind und in seinen Fußstapfen folgen können. Öffne uns die Augen, dass wir in der Unterordnung die Schönheit Christi, die Stärke Christi und die große Freiheit Christi für uns erkennen, ihn dafür loben und ihm darin nachfolgen, dass wir auch wir uns unterordnen, selbst wenn wir ungerecht behandelt werden. Herr, du weißt, wie sehr das gegen unsere Natur geht, wie sehr der alte Mensch in uns schreit, dass wir uns auflehnen, dass wir uns für unsere eigene Sicherheit sorgen, dass wir uns verweigern. Du kennst die Versuchung zum Trotz. Aber du hast uns in deinem Geist auch die Kraft gegeben, das zu besiegen. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.